Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo zusammen, Grüße in die Runde, die übrigens immer größer wird. Darüber freuen wir uns natürlich.
Ja, das tun wir. Und wir haben nette Worte und eine Frage von Klaus erhalten. Und Tanina wird uns einmal seine Mail vorlesen.
Ja, das Schmatzen hat man gerade schon gehört. Ich wollte schon einsteigen, aber jetzt bin ich bereit. Hallo Tanina, hallo Peter. Ich liebe euren Podcast. Ich höre euch immer auf dem Weg zum Krankenhaus. Dort arbeite ich als Krankenpfleger. Ah, es ist ein Insider hier. Mich würde mal brennend interessieren, ob Peter auch sogenannte Pflegefehler betreut oder ob ihr vielleicht auch mal eine Folge darüber machen wollt. Liebe Grüße. Ja, Grüße von uns natürlich zurück. Also ich kann dir da sagen, lieber Klaus, gerne, das machen wir. Aber das letzte Wort hat natürlich immer der Peter. Und ehrlich gesagt, ich weiß jetzt auch gerade gar nicht so ganz genau, was Klaus mit Pflegefehler meint.
Also Pflegefehler gibt's diverse im Bereich der Medizin oder auch der eigentlichen Pflege. Und die kommen in unserer anwaltlichen Praxis gar nicht so selten vor. Also das Arzthaftungsrecht beschränkt sich nicht nur auf den Medizinbereich, sondern auch auf den Pflegebereich. Sei es im Krankenhaus, in der Reha-Einrichtung oder auch im Pflegeheim. Dabei ist der häufigste Fall der des Entstehens eines sogenannten Dekubitus. Bei einem Dekubitus, der auch Wundliegen oder Druckgeschwür genannt wird, ist die Haut und oder das Gewebe schwer geschädigt. Das ist für Patienten sehr, sehr schmerzhaft.
So klingt das auch.
Ja, deshalb ist es in der Pflege so wichtig, bettlägerige Patienten regelmäßig zu bewegen, sie anders zu positionieren, damit sie eben nicht immer auf derselben Stelle liegen und sich da dann auch wundliegen. Den kann man vorbeugen, das weiß vielleicht der ein oder andere, durch spezielle Unterlagen oder Prophylaxe-Matratzen und auch sorgfältige Hautpflege ist besonders wichtig. Denn wenn erstmal ein Dekubitus entstanden ist, gestaltet sich die Behandlung in der Regel sehr komplex und schwierig und auch langwierig. Ein Dekubitus zählt zu den bedeutendsten chronischen Wunden in der Krankenpflege.
Und welche Stellen am Körper sind das denn in der Regel?
Häufig sind es die Ferse, der Ellenbogen, der Steißbereich, ja, der untere Rücken, wie du richtig sagst, der Hinterkopf und auch die Wirbelsäule. Und das gilt zumindest dann, wenn der Patient die meiste Zeit auf dem Rücken gelegen hat. Und manche werden aber auch seitlich gelagert und da sind in erster Linie das Schulterblatt, die Knöchel und man mag es kaum glauben, auch die Ohrmuscheln betroffen.
Also davon habe ich ehrlich gesagt noch nie gehört, von den Ohrmuscheln. Also ich dachte, die Kubitus, ja, wie du schon sagtest, eher so im Bereich Steißbein, Gesäß, Rücken.
Ja, da hast du auch vollkommen recht. Das sind auch die Stellen, die am häufigsten betroffen sind. Und man muss zum Dekubitus das vielleicht noch als kurze Ergänzung wissen. Es gibt 4 verschiedene Stadien, die sich unterschiedlich darstellen. Und insbesondere der 4. Grad ist besonders kompliziert und schmerzhaft, weil da haben sich schon Nekrosen gebildet. Also einzelne Bereiche sind da lila-schwarz verfärbt und die sterben ab. Also das Gewebe an dieser Stelle stirbt ab. Mhm. Und das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen. Und nicht nur das Gewebe ist betroffen, auch die Knochen, Sehnen, die Gelenkkapseln, all dies kann betroffen sein beim Dekubitus, also wahrlich nicht zu unterschätzen. Und wenn ein Dekubitus diesen 4. Grad erreicht hat, und die Fälle haben wir gar nicht so selten, dann ist das wirklich sehr komplex und sehr gefährlich und schmerzhaft für den Patienten. Und man darf nicht ausschließen, dass sich aus einem Dekubitus auch eine Sepsis entwickeln kann. Und da haben wir schon in der einen oder anderen Folge drüber gesprochen, welche Gefahren bei einer Sepsis lauern.
Also da wir ja nun wirklich niemandem eine mutwillige Nachlässigkeit in der Pflege dieser Patienten unterstellen, gehe ich davon aus, dass in vielen Fällen der Zeitfaktor da eine Rolle spielt. Also wie viel Zeit hat eine Pflegekraft für einen Patienten? Wie viel Fachpersonal ist überhaupt da? Also man hört ja wirklich auch ständig in den Medien von einem Notstand. Und ich habe hier mal eine Zahl vom Statistischen Bundesamt rausgesucht. Demnach werden in Deutschland bis zum Jahr 2049 voraussichtlich zwischen 280.000 und 690.000 Pflegekräfte fehlen. Spielen diese Faktoren denn auch meist bei deinen Fällen dann eine Rolle?
Ja, da sprichst du eine Problematik an, die nicht zu unterschätzen ist. Das gilt aber nicht nur für den Pflegebereich, sondern auch für den medizinischen Bereich. Also der Personalmangel führt naturgemäß dazu. Und das ist dann dem Einzelnen auch gar nicht vorzuwerfen, dass er sich nicht ausreichend, wie es angemessen wäre, um den einzelnen Patienten kümmern kann. Darum ist es häufig so, dass im Bereich der Dekubitusfälle die rechtlichen Aussichten gar nicht mal so schlecht sind, weil es lässt sich an sich nicht immer natürlich, aber sehr häufig mit den einfachen Mitteln, die wir geschildert haben, ne, spezielle Matratze, umpositionieren und so weiter, lässt es sich einrichten, dass der nicht entsteht. Aber diese Umpositionierung als Beispiel mal genommen, wenn man die Zeit nicht hat, ne, jede Stunde den Patienten und man muss vielleicht 30 Patienten versorgen, wie soll man die jede Stunde umpositionieren? Das geht einfach nicht.
Man kann ja auch nicht einfach so an dem rumreißen und zack, zack.
Genau,
das muss
genau.
man ja nur nach gewissen Standards machen.
Genau, und da ist dann sehr schnell ein Zugriff in rechtlicher Hinsicht auf eine Fehlerhaftigkeit des Vorgehens.
Jetzt verabschieden wir uns gedanklich von der Pflege und wundgelegenen Stellen und kommen zu unserem heutigen Fall. Wir haben ihn in der Ruhe liegt die Kraft genannt. Peter, den Namen hast du gewählt.
Ja, das Thema ist, wie geht es nach einer Operation weiter? Also bei manchen Eingriffen heißt es ja, der Patient, die Patientin müssen sich anschließend unbedingt schonen. Bei anderen Eingriffen lautet die Devise hingegen, sie müssen schnellstmöglich wieder mobil werden. Das gilt zum Beispiel nach dem Einsatz einer Knie- oder Hüftprothese. Da will ich mich als Nichtmediziner gar nicht so großartig zu äußern, aber da gehen die Auffassungen der Fachmediziner mitunter auch auseinander. Also das haben wir in vielen Fällen gehabt. Da hat der Arzt angeregt, man muss sich schnell wieder bewegen, mobil werden. Und der Gutachter im Gerichtsverfahren hat gesagt, nein, das war kontraindiziert. Er hätte ruhen müssen, der Patient. Das war genau falsch. Also da gehen häufig die Meinungen der Ärzte auch auseinander. Und darum sollte man sich im Vorfeld immer erklären lassen, wie die Therapie nach der Operation aussieht von dem Arzt. Und man sollte auch das Warum versuchen zu verstehen. Also wenn der Arzt sagt, Sie müssen sehr schnell wieder mobil werden, also sich sehr schnell wieder bewegen, dann muss man versuchen zu verstehen, warum ist das denn so? Warum ist das gut, dass ich mich schnell wieder bewege und nicht erstmal mir Ruhe antue und wochenlang da liege? Und wenn man das versteht, kann man es auch besser umsetzen. Und dann hat man auch eine andere Motivation. Ich glaube, das ist schon sehr, sehr wichtig.
Ich glaube, ich hatte Lust, mir zu dem Thema mal einen Facharzt einzuladen. Finde ich total spannend.
Ja, um auch mal zu hören, ob und inwieweit da die Meinungen der Ärzte auseinandergehen.
Und warum?
Und warum, genau.
So, jetzt kommen wir aber endlich mal zu Annemarie. Das ist unser heutiger Fall. Mit ihren 59 Jahren schmeißt sie resolut ihren Haushalt, Rasen mähen, Getränkekisten schleppen, Gardinen aufhängen. Annemarie wuppt das. Und am liebsten auch im Alleingang ohne Hilfe ihres Mannes Hans. Der hat in seinem Job als selbstständiger Heizungsinstallateur genug um die Ohren, findet Annemarie. Es ist Ostermontag. Andere würden jetzt vielleicht die Familie zum großen Osteressen erwarten. Annemarie und Hans haben keine Kinder, keine Verpflichtungen, aber sie haben viel Zeit. Und die nutzt sie, um die Gardinen zu waschen und aufzuhängen. Vielleicht habt ihr auch gerade so ein kleines Déjà-vu. Wir hatten schon mal einen Fall hier bei Tatort Krankenhaus, bei dem ein Unfall beim Gardinenaufhängen passiert ist. Und ihr ahnt es schon, es passiert auch genau hier, als Annemarie die letzte Stufe ihrer Haushaltsleiter erreicht und sich nach vorne beugt, um die Gardinenhäkchen einzufädeln, verliert sie das Gleichgewicht und stürzt sehr unsanft zu Boden. Hans wählt sofort die 112 und eine halbe Stunde später wird Annemarie mit dem Rettungswagen ins nächstgelegene Krankenhaus gefahren. Ihr Arm tut weh, die Schmerzen halten sich aber in Grenzen. Annemaries Arm wird geröntgt und eine Radiusfraktur links diagnostiziert.
Von meiner Seite kurz zur Erklärung, also unter einer Radiusfraktur versteht man einen Knochenbruch der Speiche. Und je nach Lokalisation der Fraktur unterscheidet man verschiedene Frakturtypen. Eins will ich auch noch sagen, die 112, das ist nicht nur in Deutschland die Notrufnummer, sondern ist komplett europäisiert, wenn man das so sagen darf. Also in Gesamteuropa und in einigen weiteren Ländern gilt das als die Notrufnummer. Und das weiß vielleicht der ein oder andere nicht. Also wenn man mal im Ausland mal im Urlaub ist, immer die 112 wählen.
Macht
zumindest
ja
im europäischen
auch Sinn.
Ausland. Ja.
Genau. Ich kenne das nur aus amerikanischen Filmen. Wenn da was ist, Polizei 911, ne?
Yes.
Und Notruf wüsste ich jetzt schon in den USA gar nicht. Ich würde auch die 911 wählen.
Ja, man wird dann weiter verbunden und alles über die 911 in den USA.
Ja, man hat das dann ja meist ein bisschen eilig, wenn man so eine Notrufnummer wählt. Die Ärzte im Krankenhaus entscheiden sich jetzt gegen eine operative Frühkorrektur der Radiologie. Radiusfraktur bei Annemarie, sondern sie bringen einen sogenannten Fixateur extern an. Das ist so ein Ungetüm, das ihr vielleicht auch schon mal gesehen habt. Das besteht aus Metallstangen oder Rahmen, die von außen mit Schrauben und Drähten mit dem Knochen verbunden werden, um eine Fraktur ruhig zu stellen. Und diesen Fixateur trägt Annemarie 22 Tage lang. Dann wird sie endlich davon befreit. Was passiert in dieser Zeit? Also zumindest keine weiteren bildgebenden Verfahren, wie beispielsweise ein CT, sondern es wird lediglich nochmals eine Röntgenkontrolle gemacht. Auch nach Entfernung des Fixateur extern erfolgt zunächst keine Computertomographie und eine Röntgenkontrolle auch erst nach Ablauf von weiteren 3 Wochen. In der weiteren Folge entwickelt sich bei Annemarie ein sogenannter Morbus Sudeck. Peter, von dieser Problematik hast du mir schon in einigen Fällen berichtet und ich habe mich mal ein Stück weit schlau gemacht, was ein Morbus Sudeck überhaupt ist. Also zunächst ist zu sagen, dass es noch ganz viele andere Bezeichnungen dafür gibt und heutzutage wird häufiger eben nicht von einem Sudeck gesprochen, sondern von einem CRPS. CRPS kommt aus dem Englischen und heißt übersetzt komplexes regionales Schmerzsyndrom. So, man findet aber auch die Bezeichnung Algodystrophie oder Sudeck-Dystrophie und auch noch viele weitere andere. Wie und warum genau CRPS entsteht, ist bis heute gar nicht vollständig geklärt. Man weiß aber, dass CRPS nach Frakturen bei etwa 1-2% der Patienten und nach peripheren Nervenverletzungen sogar bei 2-5% aller Patienten vorkommt. Also ganz häufig ist das nicht, ist schon eher die Ausnahme. Frauen sind da allerdings deutlich häufiger betroffen als Männer und auch Menschen zwischen dem 40. und 70. Lebensjahr. Die Erkrankung zeigt sich häufiger in den Armen als in den Beinen und das häufigste Trauma, das eine CRPS auslöst, ist die distale Radiusfraktur. Und genau die ist es ja auch, die vor 22 Tagen bei Annemarie diagnostiziert wurde.
Tanina, wenn ich da noch kurz ergänzen darf, Also problematisch ist insbesondere, dass die Symptome der CRPS anfangs oftmals sehr unspezifisch sind und da in vielen Fällen auch falsch interpretiert werden und dann vom behandelnden Arzt schlichtweg auch nicht ernst genommen werden. Es handelt sich bei CRPS um eine Krankheit, nicht um eine bloße Befindlichkeitsstörung. Und wenn man bedenkt, dass die Erkrankung dermaßen an Intensität zunehmen kann, dass die normale Lebensführung völlig eingeschränkt ist, sollte das doch im besonderen Maße ernst genommen werden. Und vielleicht noch eine weitere Ergänzung. Es ist so, dass das ein Bereich der Medizin ist, der, obwohl der Morbus Sudeck schon viele Jahre, Jahrzehnte bekannt ist, immer noch nicht vollständig erforscht ist. Also man kann immer noch nicht mit Verlässlichkeit sagen, woraus resultiert er. Es gibt verschiedene Annahmen, die auch sicherlich richtig sind, aber so ein richtiges, vollumfassendes wissenschaftliches Bild konnte man sich in dem Bereich bis heute noch nicht bilden.
Also um es nochmal zusammenzufassen, 22 Tage lang hat Annemarie diesen Fixateur, dieses Ungetüm an ihrem Arm getragen. Es sind keine großen bildgebenden Verfahren mehr eingeleitet worden, nicht während sie es getragen hat und auch nicht, als man es ihr abgenommen hat. Und dann hat sie jetzt diese krankhaften Schmerzen.
Genau, damit ist sie natürlich nicht einverstanden und fragt sich, wo rührt das her? Ist das schicksalhaft eingetreten oder möglicherweise fehlerhaft? Hat der Arzt etwas falsch gemacht? Und
aber behandelt wird sie schon, die nimmt wahrscheinlich ohne Ende Schmerzmittel, nehme ich an.
Ja, das ist eine Art, wie man dem Ganzen begegnen kann. Es gibt entsprechende Schmerztherapien, es gibt auch Kreise, die sich zusammengefunden haben, die unter Morbus Sudeck leiden und man tauscht sich da aus, welche Therapiemöglichkeiten es gibt.
Wie seid ihr vorgegangen, als Annemarie zu euch kam?
Also wir haben in diesem Fall die zuständige Schlichtungsstelle der Ärztekammer angerufen. Da kann man ein Gutachten erstellen lassen, das kostenfrei ist. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Das ist in manchen Verfahren so der adäquate und auch richtige Weg. So war es auch hier. Hat eine gewisse Zeit gedauert, fast 2 Jahre. Das ist schon eher unüblich, so die regelmäßige Verfahrensdauer. Dieser Gutachten ist etwa 1 Jahr, aber es kann auch mal 2, 3 und wir haben auch schon mal 4 Jahre gewartet. Also das muss man sich klar machen, dass man doch da sehr viel Zeit und Geduld investieren muss. Und es ist aber kostenfrei und das ist einfach ein Vorteil für viele, die vielleicht jetzt kein Privatgutachten bezahlen können. Und mitunter bekommt man da auch qualitativ hochwertige Gutachten. Das ist, denke ich, schon sehr, sehr gewinnbringend. Da hat es aber Veränderungen in der Zeit gegeben. Also zum Beispiel die Schlichtungsstelle der Norddeutschen Ärztekammer, die gibt es nicht mehr, ist abgeschafft worden, sind da Ersatzinstitute an diese Stelle getreten. Aber zu dem Zeitpunkt, als der Fall von Annemarie gespielt hat, gab es entsprechend noch diese Schlichtungsstelle, die es jetzt nicht mehr gibt. Im Rahmen dieses Verfahrens hat der Gutachter ein sehr umfangreiches Gutachten erstellt. Ist auch nicht immer so. Wir haben Gutachten, die beruhen auf 5, 6 Seiten Sachverhaltsdarstellung und dann nochmal eine halbe Seite Zusammenfassung der Feststellungen. Es gibt aber auch Gutachten, die 70, 80 Seiten ausmachen. Also sehr, sehr umfangreich. Hier war es ein sehr umfangreiches und gut argumentiertes, gut verständliches Gutachten. Das ist auch nicht immer so. Manche Mediziner verstehen nicht, dass sie das auch ein Stück weit für den Laien schreiben. Und
da habe ich ja auch schon die dollsten Dinger gesehen, die du mir dann als Akten zur Verfügung gestellt hast. Das habe ich auch festgestellt. Manche Gutachter, die beschreiben das wirklich so, dass man das verstehen kann. Und manche bauen dir in einen Satz ungefähr 8 medizinische Fremdwörter ein, alles auf Latein. Also ich habe das große Latinum, aber damit bin ich auch überfordert. Da muss ich alles nachgoogeln. Also das kann ja eigentlich auch nicht Sinn der Sache sein.
Ich habe auch das große Latinum, sogar mit Leistungskurs Latein, aber vieles verstehe ich dann trotzdem auch nicht. Aber das ist ja die Kunst. Das ist auch die Kunst für uns Juristen. Und das versuchen wir ja hier in diesem Podcast, dass wir juristische Begrifflichkeiten verständlich machen. Man kann sich so ein Stück weit verstecken hinter Juristensprech, aber das ist ja nicht das Ziel des Ganzen. Ne? Wir wollen uns ja verständlich machen und darum reden wir auch manchmal vereinfacht. Da wird der juristische Kollege vielleicht kommen und sagen, das ist aber nicht präzise genug. Das mag auch im Einzelfall zutreffend sein, aber das ist die Kunst und das versuchen wir umzusetzen, dass es für jeden verständlich ist. Und das gilt für die Mediziner, muss das dann auch gelten, gerade in solchen Verfahren vor Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen oder auch wenn der medizinische Dienst ein Gutachten erstellt oder auch im Gerichtsprozess. Da habe ich auch schon erlebt, dass das Gutachter wirklich so medizinisch reden, dass es auch das Gericht nicht versteht und der Vorsitzende oder die Vorsitzende dann sagen, sprechen Sie doch bitte Deutsch mit uns oder erklären Sie uns, dass wir das verstehen. Mhm. Verstecken Sie sich nicht hinter dem Medizinersprech, wenn es denn Verstecken ist. Also man muss es auch als Mediziner lernen, das so zu übersetzen und das gilt gerade auch in Aufklärungsgesprächen, ne, dass der Patient versteht, was gemacht wird und nicht dann irgendwelche Begrifflichkeiten und aus Scham oder was auch immer die Motivation ist, man nicht nachfragt und so tut, als ob man es verstanden hätte, hat in Wirklichkeit aber gar nichts verstanden. Mhm. Das muss man A überwinden und B ist einfach im Vorfeld der Mediziner gefragt, das so zu erklären, dass man das versteht. Und das gilt für uns Juristen genauso.
Also es war ein sehr wichtiger Hinweis von dir, wirklich in dem Fall zu sagen, wenn man von einem Arzt in einem Gespräch aufgeklärt wird und man versteht das nicht, zu sagen, Entschuldigung, das verstehe ich nicht, erklären Sie mir das nochmal anders. Ich muss das ja verstehen, ist ja wichtig.
Das machen auch die meisten Ärzte. Also wenn ich jetzt zurückschaue in jetzt fast 30 Jahre Arzthaftungsrecht, also die allermeisten bekommen das auch hin.
Und wie ist denn jetzt das Ganze bei Annemarie weitergegangen? Da weiß ich, der Bericht des Gutachters, den konnte man sehr gut verstehen. Und der Gutachter hat in dem Fall von Annemarie verschiedene Fehler festgestellt und festgehalten.
Genau, er hat zum einen gesagt, der Fixateur extern war mit 22 Tagen viel zu kurz angebracht. Er hätte mindestens noch weitere 3 bis 4 Wochen verbleiben müssen, um eine Wirkung zu entfalten. Also das war zu kurz, das war fehlerhaft, den so frühzeitig nach gerade mal 3 Wochen und einem Tag zu entfernen. Das war falsch. Und wenn er denn entfernt wird, dann muss auch direkt eine Röntgenverlaufskontrolle erfolgen. Und nicht, wie hier in dem Fall, erst 3 Wochen später, um dann die Fehlerhaftigkeit zu erkennen. Also Fehlerhaftigkeit im Sinne, dass er noch nicht das erreicht hat, der Fixateur extern, was man sich von ihm versprochen hat. Und das war auch fehlerhaft. Und schließlich war als letzter Fehler auch die Aufklärung über die Notwendigkeit einer operativen Frühkorrektur der Radiusfraktur fehlerhaft.
Also nochmal, Annemarie, wurde eine Operation gar nicht erst als Behandlungsmethode vorgeschlagen oder wurde ihr davon abgeraten? Das ging ja am Anfang so relativ schnell und dann hatte sie ja schon quasi den Fixateur am Arm.
Genau, es wurde ihr gar nicht gesagt und das war eine Behandlungsalternative, vielleicht sogar die, die vorzugswürdiger gewesen wäre, aber die wurde ihr gar nicht vorgestellt als Operation, sondern wurde sofort gesagt, hier, wir legen einen Fixateur extern an und das war auch fehlerhaft, weil man muss auch über adäquate, gleichwertige Behandlungsalternativen aufklären.
Das klingt jetzt natürlich doch schon sehr, sehr eindeutig. Wie ist dieser Fall denn ausgegangen?
Ja, diese Vielzahl der Fehler hat dazu geführt, dass wir uns außergerichtlich mit der Haftpflichtversicherung des Krankenhauses verständigen konnten. Also wir mussten in diesem Fall einmal nicht vor Gericht ziehen und haben nach einigen Verhandlungen hin und her, ich habe es ja schon manchmal als Verhandlung auf dem orientalischen Basar bezeichnet. Das war in dem Fall auch so. Und letztendlich hat sie eine Abfindungszahlung von 46.000 Euro erhalten. Und da waren das Schmerzensgeld mit drin, der Haushaltsführungsschaden. Und sie hat einen ganz, ganz kleinen Erwerbsschaden. Und der ist damit auch abgedeckt gewesen.
46.000 Euro und demgegenüber steht natürlich, wie es Annemarie heute geht. Das können wir euch sagen. Also gut geht's ihr nicht.
Nein, überhaupt nicht. Also sie kann die verletzte Hand kaum noch benutzen. Das Gewebe ist geschädigt. Dadurch ist sie auch in der Bewegung eingeschränkt. Und es ist nicht unbedingt zu erwarten, dass sich die Symptomatik verbessert. Und sie wird noch weitere Krankenhausaufenthalte hinter sich bringen müssen mit vielleicht weiteren Operationen. Und das Kribbeln in den Fingern der geschädigten Hand, die immer noch blau wird und kalt ist, das verspürt sie immer noch heute.
Und auch im Haushalt ist sie eingeschränkt, da sie alle Arbeiten fast nur noch mit der gesunden Hand beziehungsweise dem gesunden Arm durchführen kann. Und diese einseitige Belastung macht sich mittlerweile auch negativ bemerkbar. Sie leidet an starken Nacken- und Schulterschmerzen. Und die Behandlung mit Massagen und Physiotherapien, die gehen natürlich auch ins Geld. Und wie ganz oft bei unseren Fällen spielt natürlich auch die psychische Belastung eine Rolle. Annemarie fühlt sich einfach schlecht, weil sie in allem, was sie tun möchte und gerne auch tut, eingeschränkt ist, seitdem sie eben nur mit einem Arm wirklich agieren kann. Sie kann auch nicht mehr Rad fahren, was sie vor dem Unfall sehr gerne gemacht hat. Sie hat sich auch gerne und regelmäßig mit Freundinnen zum Essen verabredet. Auch das sagt sie immer öfter ab, weil sie einfach nicht mehr vernünftig mit Messer und Gabel essen kann. Und dafür schämt sie sich und fühlt sich einfach unwohl in dem Restaurant. Sie muss Schmerzmittel nehmen und ja, sie fühlt sich insgesamt schlecht, gerade auch, weil sie zunächst als Simulantin hingestellt wurde. Das haben wir ja vorhin auch schon einmal kurz angesprochen. Schmerzen. Ich habe Schmerzen, man kann es erst nicht lokalisieren und sie bilden sich das ein. Also ich glaube, das nimmt dann auch mit, wenn einem keiner glaubt.
Ja, das ist gar nicht so selten bei der Erkrankung des Morbus Sudeck. Also da wird man häufiger, zumindest habe ich das von vielen Mandanten so gehört, als Simulant abgetan. Es ist nicht so greifbar, nicht so fassbar und da sind die Ärzte mitunter zu nachlässig und nehmen es nicht ausreichend genug ernst und man selber weiß ja, ich habe erhebliche Schmerzen auf einer Skala von 1 bis 10, vielleicht im 8, 9er, manchmal 10er Bereich. Und wenn man dann nicht ernst genommen wird, das tut doppelt weh.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass jetzt einige unserer Hörer hellhörig geworden sind und gesagt haben, sowas hatte ich auch schon mal. Ihr könnt uns dazu gerne auch schreiben. Gerne eine Mail an info@tatort-krankenhaus.de. Und auch sonst, wenn ihr irgendwelche Anliegen, Fragen habt, dann schickt uns einfach eine Mail. Schaut mal bei uns bei Insta und Facebook vorbei. Und ansonsten schaut gerne weiter hier rein. Diese Folge exklusiv eine Woche bei RTL Plus und nächste Woche überall da, wo ihr Podcasts bekommt.
Und denkt dran, bei RTL Plus ist der Podcast auch kostenfrei.
Also eigentlich egal, wo ihr uns hört, wir kriegen euch auf allen Kanälen. Und damit verabschieden wir uns für heute und freuen uns auf euch, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Donnerstag, neue Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen.
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.